Am Schluss seiner Lesung hat Jürgen Elsässer noch das Vorwort seines Buches vorgelesen, was ich für sehr gelungen halte.
Das Vorwort ist übertitelt "Mit Ozeanien führt Krieg". Ozeanien ist ein Begriff, den George Orwell in 1984 verwendet. Und daher habe ich auch das Motto, das ich dem Vorwort vorangestellt habe. Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke. So das Motto aus George Orwell 1984. Im Jahr 2000 ist die Erinnerung an 1984 ausgelöscht. 1984, da hatten wir richtig Angst vor 1984. Damals bereitete die gerade ein Jahr zuvor gewählte Regierung Kohl eine Volkszählung vor. Wir fürchteten die Herrschaft des Big Brother und agitierten für einen Boykott. Wir? Dieses Pronomen stand für alle, die irgendwie links- oder pazifistisch waren. Von den Enkeln Willy Brandts bis zu den Kindern von Karl Marx und Coca-Cola und den Wortführern, besser Wortführerinnen, der Grünen Petra Kelly und Jutta Ditfurth. Wie lange ist das her? 16 Jahre? Das kann nicht sein. Es muss eine Ewigkeit her sein. Dazwischen liegen die deutsche Wiedervereinigung und der Krieg. Jedenfalls ist heute alles anders. Petra Kelly ist tot. Jutta Ditfurth schreibt für die Neue Revue. Big Brother ist keine Schreckensvision mehr, sondern eine hippe Reality-Show. Privatsphäre, das ist etwas von gestern. Gegen Helmut Kohl wird ermittelt und ein Enkel von Willy Brandt regiert die Berliner Republik. Statt zur Demo geht man zur Love Parade. Das Wir hat sich aufgelöst. Einer von uns ist Außenminister. Vieles ähnelt 1984. Es gibt das Ministerium für Liebe, dessen Beamte Flüchtlinge manchmal so heftig umarmen, dass ihnen die Luft wegbleibt. Es gibt das Ministerium für Frieden, das sich mit dem Krieg befasst. Es gibt das amtliche Neusprech, dessen Wörter meistens das Gegenteil bedeuten. Humanitäre Intervention etwa heißt ein elfwöchiger Bombenkrieg. Ermordete Zivilisten werden als Kollateralschäden bezeichnet und Terroristen firmieren als Befreiungskämpfer. Eine Zeit lang sendeten alle Kanäle den Zwei-Minuten-Hass gegen einen gewissen Slobodan Milosevic, wie Orwells Emanuel Goldstein, ein Feind des Volkes. Und ein Gedankenverbrechen beging schon der, der auch nur einen Augenblick zögerte, diesen Milosevic mit den doppel-plus-guten Begriffen des Neusprech zu bezeichnen. Diktator, Mörder, Schlechter. Weiß überhaupt noch jemand, dass ein Staatsmann Ozeaniens diesen Milosevic vor einigen Jahren als Lincoln des Balkans gepriesen hat? Dass Milosevic noch 95 in Dayton ein geschätzter Vertragspartner war? Dass Belgrad, anders als Zagreb, Hitler getrotzt und, anders als Tirana, mit Stalin gebrochen hatte? Dass die Serben Juden, die vor den Nazis, und Albaner, die vor Enver Hoxha flohen, bei sich aufnahmen? In Orwells Roman lautet das Motto der Big Brother Einheitspartei: Wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft, und wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit. Was jetzt war, war, schreibt Orwell, blieb wahr für alle Zeiten. Es war ganz einfach. Es erforderte nichts weiter als eine nicht abreißende Siegesserie über die eigene Erinnerung. Realitätskontrolle nannte man das. In Neusprech Doppeldenk. Die Realitätskontrolle war erfolgreich, die Vergangenheit ist umgeschrieben, die Lügen sind akzeptiert. Schon die nächste Generation unserer Schulkinder wird lernen: Die schlimmsten Massaker der Einsatzgruppen fanden in Ratschak und Izbica statt. Der Völkermord begann lange vor dem März 99. Der Führer in Belgrad hatte es so gewollt. Und in der Geschichtsstunde über Miloševićs Endlösung wird die Rampe von Srebrenica behandelt. Und aus dem andächtigen Schweigen im Klassenzimmer kommt die Frage: Auschwitz, ist das nicht der jüdische Name für Kosovo-Polje? Der Tod ist ein Meister aus Serbien. Der Autor dieses Poems heißt Rudolf Scharping. Er war der erste Politiker, der den Völkermord im Kosovo und die serbischen KZs ersann. Er stellte den Weltrekord von 30.000 Ermordeten in Srebrenica auf und erfand zusammen mit Josef Fischer den Hufeisenplan. Unübertroffen bleibt die Kraft seiner Bildersprache. Serben, die albanische Föten grillen und mit den abgeschlagenen Köpfen ihrer Gegner Fußball spielen, darauf sind selbst Madeleine Albright und Tony Blair nicht gekommen. Niemand lacht, im Gegenteil, obwohl es Grund genug gäbe. 1996 ist Rennradfahrer Scharping auf den Kopf gefallen. Im gleichen Jahr hat er die soziale Lage in Deutschland mit dem Elend in Mexiko verglichen. Über den Vorkriegs-Scharping war viel gespottet worden. In einer Zeitung hieß es, ich zitiere, in der Partei nennen sie ihn Sandmännchen. Unter den Erbarmungslosen heißt er Trockenbrot. Eine andere Zeitung schrieb damals, hat ein deutscher Politiker in diesem Jahrzehnt mehr vernichtende Niederlagen erlitten? Kanzlerkandidat der SPD war er einmal, Parteivorsitzender, Fraktionschef. Alle drei Positionen hat er schmachvoll räumen müssen. Die Vita von Rudolf Scharping liest sich wie ein Katastrophenbericht. Und der Publizist Henrik Broder schrieb im Jahr 95, also auch vor dem Krieg, der schlimmste Exzess, an dem Scharping je teilgenommen hat, war eine Skatrunde, deren Verlierer eine Flasche Asbach uralt ausgeben musste. Der Kriegs-Scharping erntete die Lorbeeren, die dem Vorkriegs-Scharping versagt geblieben waren. Am 26. März 1999, zwei Tage nach Kriegsbeginn, sagte ausgerechnet Gregor Gysi, ich zitiere, Scharping legt eine Form der Distanz zu seinem Amt und einen Grad der Zivilität an den Tag, die ihn von manchem Amtsvorgänger unterscheidet. Ein anderer schrieb in der BZ aus Berlin, im Blendlicht der Kriegsblitze steht unser Verteidigungsminister ausgezeichnet seinen Mann. Es ziehe den Hut, wer noch einen trägt. Das war am 30. März 1999, zwei Tage nachdem Scharping die ersten KZs gesichtet hatte. Ein anderer schrieb, der zurückhaltende Verteidigungsminister wird in diesen Tagen gelobt wie kein anderes Regierungsmitglied. Und schon wird geschrieben, der Verteidigungsminister könne zum Reservekanzler aufrücken, wenn er sich nur bewähre. So die Berliner Zeitung nach einer Woche Krieg. Nach einer weiteren Woche, in der die Bundesregierung das Weltpatent auf den angeblich serbischen Hufeisenplan erworben hatte, war auch der letzte Kritiker überzeugt. Ich zitiere, zwei deutsche Politiker, eine Überraschung. Jetzt erweisen sich beide, Fischer wie Scharping, in kritischer Zeit als verlässliche Politiker, die Vertrauen verdienen. Beruhigend für alle, auch und gerade für die, die Scharping und Fischer nicht gewählt haben, so damals die Bild-Zeitung.